Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Superfromm. Ich bin Thomas Mayrhöfer und immer auf der Suche nach coolen Geschichten. Und die Story, die Anne heute uns erzählt, die ist wirklich sehr ergreifend, weil es eine junge Frau ist, die alles auf den Prüfstand stellt und Dinge rauswirft aus ihrem Leben zunächst mal oder ins Eck stellt, die sie fabelhaft beherrscht und die sie jahrelang gemacht hat. Vor einem Jahr saß ich hier und schrieb und dann lief Musik im Hintergrund und interessiert mich nicht groß, war nicht meine, war auch so ein bisschen Beschallung einfach. Auf alle Fälle kommt ein Geigensolo und ich denke, boah, was ist das denn? Ich drehe mich zur Seite und da sehe ich eine junge Frau und die haut einen raus mit ihrer Geige, unglaublich. Und das Ganze wurde noch getoppt dadurch, dass ich die Frau kenne, vor 8 oder 9 Jahren oder was weiß ich, noch länger. Hatten wir zusammengearbeitet, wir kannten uns und jetzt steht sie da auf der Bühne und haut einen raus. Unglaublich. Der nächste Zufall, in Anführungszeichen natürlich, ist, dass ich ins Fitnessstudio meines Vertrauens gehe, komme um die Kurve und wer steht da? Anne. Ohne Geige natürlich, sondern im Trainingsanzug, T-Shirt. Und auf dem T-Shirt steht groß, dick und fett Trainer. Sie arbeitet dort. Wir kommen ins Gespräch, ich frage sie nach, natürlich Geige und so weiter. Und sie sagt, du, ich spiele nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Das habe ich unter anderem über Bord geworfen, ins Eck gestellt. Und da werde ich natürlich hellhörig bei solchen Geschichten. Ich frage nach und wir trinken einen Kaffee, reden dies und jenes. Und die Geschichte ist so authentisch von ihr, dass ich sie gefragt habe, ob sie nicht zu Superfromm kommt und ihre Story erzählt. Sie hat zugesagt. Und das freut mich riesig, denn ich kann mir vorstellen, dass es Parallelen gibt in das ein oder andere Leben hinein, dass man Dinge macht, jahrzehntelang unter Umständen, nicht groß drüber nachdenken, sondern funktioniert wie eine Maschine. Und irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, was mache ich da eigentlich? So war es bei Anne. Und ich wünsche euch echt viel Spaß und gute Gedanken bei der nächsten Folge von Superfromm.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Wenn ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Danke. Danke. Wir erzählen auch keinem, dass wir schon die 12. Aufnahme gemacht haben, weil der Mayrhöfer zu blöd war, den Rekord noch zu verletzen. Ganz im Ernst.
Du kannst ihn erzählen.
Ich stehe dazu. Ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Wir haben schon 20 Minuten ein super Interview und das ist echt für die Katz, also zumindest für die Hörer. Die können das nicht hören. Wir haben jetzt.
Aber die Katze hat was davon.
Oh, die Katze hat was davon, die Studiokatze. Willkommen an der Frösche. Das ist echt ein Dreck. Also das ist immer, naja, okay. Für die, die jetzt den Audio-Podcast hören, der könnt es genauso als Videopodcast sehen und diesmal ist auch der Ton dabei und das ist alles cool und wir sind jetzt natürlich noch lockerer drauf als vorher. Also Anne, wir geben uns Mühe.
Willst du mal wissen, wie ich heiße?
Die begnadete Geigenspielerin. Mhm. Aber du hast trotzdem dann noch Theologie studiert.
Ja, genau.
Du warst auf Straßen unterwegs, um mit Leuten über Jesus zu reden.
Ja.
Und bist quasi deshalb prädestiniert für Superfromm. Podcast Superfromm. Klingt echt gewaltig, ne? Muss man sagen.
Ja.
Gehst du immer noch auf die Straße?
Ja, ich gehe auf die Straße einkaufen.
Einkaufen, okay.
Ja.
Hat es noch irgendwo einen Platz in deinem Leben, dass du rausgehst und sagst, zu Wildfremden wahrscheinlich, hast du oder habt ihr das gemacht? Was fragt man da, die Leute?
Ja, wir fragen sie zum Beispiel, gibt es ein Leben nach dem Tod? Also wir haben...
Wie alt warst du da?
Ich war 13, 14.
Okay.
Und es war auch immer organisiert. Also das haben wir jetzt nicht so gesagt, wir haben jetzt Freizeit, auch wir wissen nicht, was wir machen, lass uns mal auf die Straße gehen, so nicht. Eher so, also von der Jungschar aus oder von Freizeiten, auf denen ich war. Und dann war das organisiert, dass man irgendwelche Flyer hatte oder so Fragebögen, wo verschiedene Fragen drauf waren. So zu Leuten gegangen, ja, darf ich Sie mal etwas fragen? Wir machen eine Umfrage.
Mit
13? Wie stehen Sie denn? Ja.
Okay.
Und dann hast du einfach Kreuzchen gemacht und manchmal hat sich ein Gespräch ergeben, manchmal auch nicht. Manchmal waren die Leute nett und offen, manchmal hatten die keinen Bock. So, das war das halt gewesen.
Würdest du es heute auch noch machen?
Nee.
Nicht mehr?
Würde ich nicht.
Warum nicht?
Also ich würde meinen Glauben nie mehr irgendjemandem irgendwie aufzwingen. Und ich hatte damals das Gefühl, das war so, na, wir glauben jetzt an Gott und du musst es auch. Und wenn du das nicht machst, dann kommst du in die Hölle und so sagst du das den Leuten. Also das,
aber dich hat ja keiner gezwungen, oder?
Nö, das nicht. Also wir haben das schon freiwillig gemacht. Und die Motivation war irgendwie auch da, weil wir das oft mit Freunden gemacht haben, eben auf den Freizeiten oder in der Jungschar. Und dann hat man sich gegenseitig gepusht. Oder die Leiter waren da, die gesagt haben, los, kommt, jetzt macht das mal. Okay. Wer traut sich jetzt da, jemand anzusprechen? Und so lief das eher.
Bist du, oder ja, warst du eher introvertiert als Kind? Wenn ja, das war dann eine Mordsüberwindung, oder? Also auf fremde Leute zuzugehen und die dann zu fragen, weißt du überhaupt, was nach dem Leben kommt?
Ja, man hat einfach gemacht. Also man hat, oder ich habe über vieles gar nicht so nachgedacht. Ich musste mich auf jeden Fall überwinden und mir ist es auch nicht so leicht gefallen wie anderen. Deswegen, ich habe da also wahrscheinlich auch weniger aktiv das mitgelebt als meine, also als ein paar von meinen Freunden. Aber dennoch war das irgendwie eine coole Schule gewesen oder ein Sprung ins kalte Wasser. Man hat sich was getraut. Und ich habe gemerkt, dass ich mich eher zu den Menschen hingezogen fühle, die so ein bisschen anders waren. Also
fühlte
so
oder fühle?
Fühle noch, immer, also eigentlich immer noch so Menschen. Also vielleicht eher so Randgruppen oder Menschen, die vielleicht gar nicht so in ein christliches Bild passen. Finde ich total spannend oder fasziniert mich. So irgendwelche Bettler oder die, ich weiß, ich habe mal mit einem Punk geredet und also das waren dann eher so die Menschen, die mich so ein bisschen angezogen haben und da ist es mir, glaube ich, auch leichter gefallen. Ja.
Und wenn du da jetzt heute so drüber nachdenkst, würdest du, wenn du Kinder hättest, sagen, das macht er aber jetzt, oder?
Niemals, ne. Ne? Würde ich nicht sagen. Wenn die das wollen, wenn die es cool finden, sollen die das machen.
Aber wie kamst du überhaupt in eine Gemeinde oder wie ging da der Start los über Freunde oder?
Nee, ich bin da schon als Kind hingegangen, weil meine Eltern da aktiv waren und so bist du halt in die Kinderstunde gegangen, hast da von klein auf alles mitbekommen. Kommt die Jungschar, bist ein bisschen älter, dann werden die Spiele anders, dann werden die Gespräche anders und so bin ich da reingekommen.
Ja. Okay, also im Prinzip
bin ich
im Kinderwagen begonnen und dann.
Ja. Gut. Genau, und dann ist es für dich einfach so, ne? Dann denkst du jetzt nicht groß drüber nach, hey, was mache ich denn hier eigentlich? Also du nimmst es einfach so an, hinterfragst bis zu einem gewissen Alter, bis zu einem gewissen Punkt, hinterfragst du eigentlich relativ wenig, was da läuft. Du merkst schon, oh, jetzt muss ich hier wieder so einen doofen Bibelvers auswendig lernen, wozu das denn? Und ich verstehe den noch nicht mal. Und dann reiht ein 7-jähriges Kind irgendwelche Wörter aneinander, die es überhaupt nicht versteht. Weiß ich nicht, wo der Sinn dahinter liegt, aber
da hast du nicht... auch so eine Tafel... Wo eine Schildkröte drauf war und jeder Bibelvers, wenn der richtig beantwortet war, kann die Schildkröte oder...
Ähnlich, glaube ich. Ich hatte eine Pin und so eine Kork und dann, wir hatten immer unterschiedliche Sachen, das ist so ein Männchen, was du weitergestellt hast.
Okay.
So Flanelltafeln mit so Bildchen.
Hat die Kleine eine gewonnen, oder?
Ach, weiß ich nicht mehr.
Und dann als erster Preis, wenn die Schildkröte im Ziel war, gab es eine Bibel.
Also nein.
Statt nach fünf Neue Testamente im Regal.
Nee, ich glaube, wir haben Süßigkeiten bekommen. Ich weiß gar nicht mehr so genau.
Okay.
Ich weiß nur, dass ich irgendwelche Sachen gelernt habe, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Und das, ja.
Wie kam das,
damit der Onkel Christian glücklich ist.
Ja, klar. Gut.
Also,
ich meine, das ist ja nicht unnormal. Also das, man möchte ja auch, man macht ja mit. Das ist ja jetzt nicht negativ im Sinne von Bestrafung. Oder? War das für dich Strafe? Das Auswendiglernen und...
Na, es war schon anstrengend, weil ich das Gefühl hatte, ich muss da was machen, wozu ich irgendwie, was ich nicht verstehe. Das war so, es war nicht so frei, würde ich sagen. Und letztendlich, also ich denke mal so von meinen Eltern oder von, wie soll ich das sagen? Eigentlich, also ihre Absicht war ja, mir was Gutes mitzugeben.
Ja.
Ich rede jetzt so ein bisschen drüber als, also ich mochte es halt einfach nicht als Kind, aber meine Eltern haben sich ja schon was bei gedacht. Die wollten ja nur Gutes für mich und die wollten, dass ich eben mit dem christlichen Glauben eben groß werde.
Mhm.
Und deswegen war das halt einfach so.
Und wo kam es zum Bruch? Oder was war der Anlass für den Bruch? Erstmal noch gar nicht. Ich meine, kurz nachgucken. Mhm. Also hier Teenie-Alter hatten wir dann Theologiestudium. Ich meine, das klingt jetzt nicht nach Bruch eigentlich, oder? Oder hat man das auch, oder wie ging das? Ich meine, das waren immerhin mehrere Jahre.
Das sind mehrere Jahre, ja. Tja, wie gab es ein Bruch? Also ich glaube, einfach indem man merkt, dass das, was man glaubt, irgendwie gar nicht so viel Bezug zur eigenen Realität hat, oder? Das ist soweit, ja, es ist einfach, es sind zwei verschiedene Sachen. Du kannst ein christliches Leben leben, so christliche Sachen machen, Tradition einhalten oder bestimmte Werte, bestimmte Glaubenssätze haben. Und du merkst aber, dass es in dir drin ist, das ist irgendwie anders, das passt irgendwie nicht so zusammen. Und du fühlst anders, du denkst eigentlich anders und hast jetzt gar keine Lust auf, hab ich ein Beispiel, ich bin als Teenie, hatte ich eine Phase, da bin ich nur schwarz rumgelaufen. Und das war das, wie ich mich gefühlt habe. Und ich bin da natürlich mit meinen Eltern, meiner Clique oder in der Gemeinde angeeckt, weil es eben nicht in das christliche Bild passte.
Die schwarzen Klamotten.
Die schwarzen Klamotten. Aber das war das, was ich war. So. Und irgendwie hatte ich keinen Platz, so wie ich war, weil es einfach nicht christlich war, angeblich. Oder ja. So, das war etwas, wo ich einfach nicht konform ging oder wo ich einfach gemerkt habe, das passt irgendwie nicht zusammen. Ich bin das nicht. Und ich glaube noch.
Aber das stelle ich mir als extrem schwierig vor, wenn du Dinge machst, die, sag ich mal, von dir verlangt werden. Mhm. Und innen drin fühlst du, das passt nicht zu mir. Mhm. Verdrängt man dann das? Oder wie? Mhm. Denn deine ganze Family stand ja auch irgendwo dahinter. Ne?
Und man passt sich an, würde ich sagen. Also verdrängen glaube ich nicht unbedingt, aber man passt sich irgendwo an. Und man findet Nischen, wo man das andere lebt, oder man, weiß ich nicht, drückt es halt vielleicht nicht so arg nach außen aus, aber man spürt es ja in sich.
Wie lange dauerte die schwarze Phase an?
Das schwarze Loch.
Schwarze Loch, schwarze Phase. Die Zeit, in der du mit schwarzen Klamotten rumliefst.
Ja, das war, glaube ich, das waren vielleicht, weiß ich nicht, ein Jahr, zwei Jahre. Also es war vielleicht so 15, 16, 16, 17 oder so in der Zeit. Mhm. Ja.
Genau. Dann kam die bunte Phase wieder.
Dann bin ich dann bin ich irgendwann weggezogen. Also vielleicht ebbte das so ein bisschen ab und dann bin ich halt auf Bibelschule gegangen. Warum? Weil ich einfach von zu Hause weg wollte, musste, konnte.
Ich stelle mir aber jetzt wirklich extrem schwierig vor. Also du bist in der Gemeinde und merkst, da werden Dinge gesagt, die jetzt nicht ganz so konform sind mit deiner Einstellung. Mhm. Und dann gehst du auf eine Bibelschule, Entschuldigung, Füße. Gehst du auf eine Bibelschule und da ist er noch heftiger.
Ja, das war echt, das ist verrückt, ne?
Ja. Also ja, Entschuldigung, ja.
Das ist echt. Das ist, das war auch, also, nee, also, ich würde sagen, also ich wollte auf jeden Fall auf Bibelschule gehen, weil ich habe eine Person in meinem Leben gehabt, die mich sehr geprägt hat oder wo ich gesagt habe, boah, wenn die Christ ist und wenn die auf Bibelschule war und so cool ist, dann kann das irgendwas Cooles auch sein. Dann muss es mehr geben oder dann finde ich das jetzt gar nicht so. Also ich habe mein Bild durch diese Person, was vielleicht Christsein und Glaube angeht, schon so ein bisschen, hat sich ein bisschen verändert oder ist so ein bisschen bunter geworden vielleicht. Genau, und es war halt einfach die Möglichkeit auszuziehen. Also von zu Hause wegzukommen und ja, wo ganz anders neu anzufangen. Also das war es, glaube ich, auch für mich. Ich hatte damals überlegt, ich habe mich als Erzieher beworben, da hätte ich in Sachsen bleiben können. Oder eben, ich habe mich auch an Bibelschulen beworben, hier im Umkreis. Und hatte überall Zusagen, ich hätte eigentlich überall hingehen können. Und habe mich dann für Wilderness entschieden.
Das war dann quasi für dich so ein Sprungbrett einfach weg, oder?
Ja, guck mal, so 19 Jahre oder 18 Jahre so an einem Ort. Und ich wusste, wenn ich nicht gehe, dann werde ich da bleiben und dann werde ich dieses Leben so weiterleben. Dieses, vielleicht so in diesen zwei Welten leben, irgendwie nicht so richtig ich selber sein, aber auch nicht so richtig bei dem anderen ankommen oder einem christlichen ankommen. Klar, ich wusste, wenn ich nicht gehe, dann werde ich bestimmte Entwicklungen nicht machen oder die werden mir viel, viel schwerer fallen, als wenn ich gehe. Und deswegen bin ich gegangen.
Und dann Theologie.
Ich habe das mit dem Schwerpunkt oder mit dem Ziel gemacht, eigentlich Jugendarbeit zu machen oder mit, ja, so im Jugendzentrum zu arbeiten. Also eher schon immer so dieses nach außen, nicht mit Frommen, nicht dieses ganze...
Super Fromme.
Ja, sondern einfach, es musste für mich irgendwie freier sein oder freier werden.
Ja. War das beengt bei dir? Also jetzt nicht nur, ich weiß nicht, die Landschaft dort in Sachsen war das?
Die ist cool, die ist weit.
Okay, aber sagen wir mal, die Theologie war eng dann? Oder?
Die war eng, ja, die war schon eng. Und ich glaube aber, ich war schon immer so, dass ich dachte, wir können doch hier nicht alle so immer nur für uns, da gibt es ja noch andere. Ich hatte mal das Gefühl, das ist so eine Welt, das ist die Gemeinde, ist die Welt, und dann gibt es eine Welt noch so außenrum. Und die Welt außen ist eigentlich bunt, aber da darfst du nicht hin. Aber die ist schön. Und das habe ich nie verstanden, das habe ich irgendwie nie zusammenbekommen, dass es einmal so getrennt war. Und deswegen hat es mich, glaube ich, aber immer wieder dahin gezogen, weil, ja.
Ja, klar.
Genau.
Ja. War das Geigenspiel für dich auch ein Sprungbrett?
Weg, oder?
Ja. Also man muss dazu sagen, ich muss ein bisschen aufpassen, weil wir hatten das ja schon beim ersten Interview, das voll abgekackt ist. Ja. Deshalb war das Geigenspiel für dich auch ein Sprungbrett, weil du warst ja sehr erfolgreich, hast schon mit 4, 5 angefangen Geige zu spielen, hattest Auftritte, spieltest im Quartett, hast Preise abgeräumt, kam es in der Zeitung und überall die Anne und cool und toll und dahin und Rathaus und, ja, also, ne, habe ich was vergessen?
Nee,
okay.
Museum.
Schallplattenvertrag, seinerzeit gab es wahrscheinlich, 30 Jahre, okay. Musikproduktions-CD, MP3-Digitalvertrag,
ja,
in der, im
so
Sack
ungefähr.
Oder irgendwas. Ne?
Also ja, schon, also wir hatten ja keine Plattenfirma,
ja, ja.
So weit ging es dann doch nicht. Aber so Aufnahmen gab es auf jeden Fall und das mit den Preisen, ja. Also das stimmt. Das war.
Oder hast du nur in frommen Häusern gespielt?
Nee.
Dann war es ja auch ein Sprungbrett irgendwie, oder?
Das war schon, ja.
Oder war das zu viel?
Das war viel, aber das war eine coole Erfahrung teilweise.
Wegen?
Weil man rausgekommen ist, weggekommen ist, man hat viel, oder ich habe in dem Alter, glaube ich, sehr viel gesehen. Ich war öfter mal nicht in der Schule, weil irgendwelche Konzertreisen angestanden haben.
Ja, das war immer cool, wenn du einen in der Schule hattest, der dauernd weg war.
Das war der Buhmann.
Ja, das war der absolute, sag mal.
Ja, man hat schon so eine Sonderbehandlung oder eine Sonder...
Der war bei uns immer fertig in der Schule. Ja. Oder gemobbt.
Ja, aber
du
das
auch?
Wurde ich nicht.
Ja, okay, ein Glück.
Das ist wirklich, es wurde jeder irgendwie mal gemobbt, aber...
Du
ich
nicht.
Mich getroffen.
Also für dich war es ein Sprungbrett, du konntest viel sehen.
Ja.
Und warum hörst du denn auf mit?
Mit 16.
Warum? Kein Bock mehr, oder?
Mhm.
Echt?
Mhm.
Einfach so?
Einfach so.
Also den Plattenvertrag in der Tasche und auf den Zeitungen, sagen wir mal, im Lokalteil auf Seite 1 und dann schmeißt die eine die Geige ins Eck, oder was?
Ja, genau so.
Warum das denn?
Kein Bock. Wenn du das 10 Jahre machst. Also ich habe die, ich wollte das ja selber, also die Motivation kam von mir, aber es ist nicht mehr meins geblieben. Also andere Menschen sind gekommen, haben gesagt, boah, was ihr alles könnt, ihr könnt dahin, ihr könnt das machen. Die haben quasi für uns geträumt oder uns als Quartett so gepusht, was irgendwo auch voll gut ist, weil das Kind, brauchst du Erwachsene, die dich irgendwie voranbringen oder weiterbringen.
Ja.
Geht halt nicht so alleine, aber hat mich einfach irgendwann manchmal genervt. Dann musst du Geige üben und deine ganzen Freunde spielen draußen, treffen sich zum Schwimmen und du sitzt da, machst noch deine Hausaufgaben und musst erstmal nochmal eine Stunde üben und dann hast du wenig Wochenenden frei gehabt, weil immer irgendwo ein Auftritt anstand und dann musstest du dich so verkleiden, immer so Sachen anziehen, die schwarz-weiß und so, also
ja,
ist halt
okay.
Klassische Musik spielen ist für Kinder sowieso, also keine Ahnung, alle hören die Charts und ich wusste nicht mal, was da läuft und was das ist, weil ich immer nur Mozart und Beethoven, also
ja, immerhin,
ich
hab
mich so
die kenne ich heute noch nicht. Quatsch.
Manchmal habe ich mich echt so ein bisschen fremd gefühlt Und ich wollte einfach mal so ein Leben haben, wie andere Menschen auch haben. Also okay. Einfach mal Freizeit haben. Und in der Freizeit hatte ich auch. Also es ist nicht so, dass ich von morgens bis abends Geige gespielt habe. Ne? Aber es war schon, wie nennt man das, ein großer Bestandteil von meinem Alltag, würde ich sagen.
Und wie haben deine Eltern reagiert, als der Star, der Family Star, die Geige zertrampelt hat?
Nee, zertrampelt nicht. Dafür ist die mir zu heilig gewesen. Also dazu hatte ich immer noch diese Herzensverbindung, wo ich gesagt habe, irgendwann kommst du wieder dran, aber momentan halt nicht. War okay für die.
Oder bist du wieder dran?
Ich bin immer mal wieder dran. Wenn ich das Gefühl aber habe, es wird mehr von außen gefordert und verlangt, lege ich das sofort wieder beiseite. Also es ist immer noch so ein ein Thema für mich, wo ich dran arbeiten muss.
Okay.
So meinen alten Weg und meine Freiheit damit zu finden. Ja, genau. Und zu der Frage zurück. Für meine Eltern war das okay, weil ich war mit der Schule fertig, dann war Ausbildung stand vor der Tür und dann war für die auch okay, du hast jetzt lange gespielt. Haben einen Haufen Geld auch investiert.
Na klar. Hatten die auch wahrscheinlich ein bisschen Hoffnung, oder? Wenn so ihre Tochter? Nee, oder waren die jetzt so?
Ich glaube so, das war denn nicht so wichtig. Also da waren die jetzt nie so, dass sie gesagt haben, du musst jetzt unbedingt gut werden, damit du berühmt wirst oder so. Es war cool, glaube ich, das Ansehen so in einem Kreis zu haben, wo man eben gerade sich aufhält. Aber es war nie so, dass die aus mir jetzt eine
berühmte.
Nee, ich war immer schlechter als alle anderen.
Ach so, also immer, und trotzdem noch so gut.
Und trotzdem noch so gut.
Das ist ja doch irgendwo ein Parallel, ne? Weil irgendwo hast du deinen Glauben ja auch irgendwie dann mal ins Eck gestellt, oder?
Ich glaube, es war immer irgendwo irgendwie ein Thema. Aber das hat sich in ganz vielen verschiedenen, also je nachdem, welcher Lebensphase ist, man definiert das immer wieder neu oder man schmeißt Altes weg und merkt so, das macht alles gar keinen Sinn. Das stimmt überhaupt nicht. So kann
ich das nicht. Kannst du mal konkret werden, was macht keinen Sinn?
Ja.
Mit Leuten über Jesus zu reden? Oder?
Nee, du musst immer in einer Gemeinde dienen oder keine Ahnung, so diese Prägung, wo ich dachte, das sagt Gott mir. Das haben vielleicht einfach nur Menschen mir gesagt. Weil Menschen gedacht haben, das wäre Gott oder das wäre richtig. Zu merken, ich muss das aber nicht. Also das.
War das schmerzhaft? So, also erstmal die Erkenntnis, das war weniger schmerzhaft, aber du musstest ja wirklich Sachen durchdeklinieren und auch dann über Bord werfen oder dich von denen verabschieden. Ne? Das war halt alles nur schlecht wahrscheinlich.
Genau, man muss es schon sehr bewusst neu leben. Also von allein geht das nicht weg. Und man muss wirklich irgendwie was anderes haben, mit dem man es füllt oder man muss sein Leben irgendwie neu finden oder sich selber, man darf vielleicht selber erstmal leben, weil man merkt, ich muss es gar nicht so machen, wie ich das kennengelernt habe, sondern ich darf ich darf so sein oder ich darf so leben oder mich so einbringen, wie das zu meinem Typ passt, wie es zu meinem Charakter passt, wie es zu meinem Wesen passt. Und ich muss da jetzt nicht auf Biegen und Brechen jeden Sonntagmorgen in die Kirche rennen.
Du bist heute? Trainerin, gibst Gymnastikkurse, motivierst zum Workout, oder? Stemmst Handeln und hilfst Leuten wie mir, dass sie sich nicht an den Geräten verletzen. Und machst Ernährungsberatung und all das. Bist du jetzt da, wo du hin willst?
Ja. Ja, ich mache, also eigentlich habe ich einen Job, ich liebe meinen Job und ich mache genau das, was ich immer machen wollte. Es ist halt total vielfältig und ich kann, wenn ich will, ganz kreativ arbeiten, habe viele Freiheiten. Und ich wollte schon auch mit 5 Jahren als Kind immer Gymnastiklehrer werden. Und ich wollte keine Geigenkarriere, ich wollte keine Theologie. Also diese Dinge, das war, glaube ich, nicht so das, was mein Traum war oder so, sondern das, was ich jetzt mache, so einfach mit Menschen reden, keine Ahnung, mit dem Sport machen, Spaß haben, das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, da muss ich mich nicht anstrengen, um das zu machen, das bin ich einfach.
Kannst du dich daran noch erinnern, was du als Kind, wovon du geträumt hast? Also, und das war tatsächlich.
Gymnastiklehrer.
Du hast, und das wissen wir auch aus dem ersten nicht aufgezeichneten Interview, du hast deshalb Geige spielen zu begonnen. Ne? Also du hast angefangen, Geige zu spielen, weil du eine Frau gesehen hast, die Geige spielte. Und das hat dich fasziniert.
Voll.
Und Hast du auch eine Gymnastiklehrerin gesehen oder einen Lehrer, wo du dachtest, oh, weil als Fünfjähriger die Gymnastik, ne? Als Fünfjähriger wollte ich Polizist werden oder Feuerwehrmann, das ist ein anderes Thema, aber auch Gymnastik, ne? Also warst du auch im Gymnastikkurs und hast die Bällchen hochgeworfen?
Nee, oder? Gar nicht. Ich wollte mal tanzen und das durfte ich nicht. Ich habe mir immer so einen pinken Body angezogen, in so einen Turnbody. Und du hast ja schon hier im Fernsehen manchmal, glaube ich, so rhythmische Sportgymnastik, Olympia, diesen ganzen Eiskunstläufer. Und das fand ich immer sau cool. Und ich glaube, deswegen habe ich so diese Verbindung zu Gymnastik, also dieses, ich glaube, so dieses Elegante, sich zu bewegen. Die Musik ist ja auch so, man fühlt es ja alles, und das auszudrücken. Das ist, glaube ich, das gehört alles so zusammen. Deswegen Geige, deswegen Gymnastik. Ja.
Du hast die Geige quasi ins Eck gehängt, ja. Weil du sagtest, oder ins Eck gestellt, weil du nicht mehr den Druck willst und dich dem aussetzen. Und die Frage ist, ist es mit dem Glauben genauso, dass du den Glauben auch erstmal beiseite gelegt hast und auf der Suche bist?
Ja, vielleicht. Also ich bin auf jeden Fall auf der Suche und mir macht das Spaß, also das Leben halt zu entdecken. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, man also entdeckt irgendwie Gott darin. Und Fragen zuzulassen, Fragen vielleicht nicht so ganz zu beantworten oder auch gar nicht beantworten zu können, finde ich spannend. Also ist nicht immer cool, aber es ist irgendwie so eine Reise, auf der man ist und in der man immer wieder neue Sachen entdeckt und irgendwie Schlüssel bekommt, wo auf einmal Dinge aufgeschlossen werden und dann Sachen irgendwie klar werden oder man eine neue Perspektive bekommt, neue Gedanken bekommt, neue Sachen aus. Also das ist für mich so, das ist für mich Glaube, das ist so eine Entdeckungsreise. Und das hat weniger genau zu tun mit irgendwelchen Sachen, die ich mache.
Und um es nochmal jetzt auch aufs Geigenspiel zu übertragen, spielst du nur noch ab und zu Geige, sagtest du? Und wenn du spielst, was empfindest du dann dabei oder wie spielst du? Spielst du nach Noten oder spielst du, kommt der Mozart wieder aufs Tablett, also aufs Dreibeinständchen?
Ich improvisiere, ich spiele das, was ich fühle, aber was fühle ich dabei?
Und improvisierst du auch glaubenstechnisch?
Wie meinst du denn das?
Naja,
also andere Religionen oder?
Daran dachte ich nicht, aber das ist ein interessanter Gedanke. Ich meinte, ob du, der du ja über lange Jahre gesagt bekommen hast, wie Glaube funktionieren soll, du musst ja erstmal das eine durchdenken und ablegen oder einfach cutten und dann entweder dich neu aufsetzen oder nichts mehr machen. Und wenn man improvisiert, dann würde ich sagen, wäre das zum Beispiel so, dass man sich den Mut fasst, andere Wege auszuprobieren. Zum Beispiel nicht sonntags in der Gemeinde immer aufzutauchen, so wie du gesagt hast, oder mal ganz anders beten oder was gehört dazu, nicht mit Menschen und Flyern auf Menschen zugehen, sondern also das Durchdenken, das ist für mich schon, oder wäre für mich schon ein Aspekt.
Ja, zu dem, genau, improvisieren, also das eigene halt finden, ne? Das zu leben, was gerade eben zu einem passt, das, was man ist, und ja, das. Ja, das
und wie würde dein wie heißt dein Fundament? Auf dem, also, oder gibt es da gar nichts? Also irgendwo.
Sprich, Tommy.
Also ich würde sagen, dass es wichtig ist, ein Fundament zu haben, auf dem man dann sein eigenes Gebilde aufbaut oder sein Verständnis. Ne? Also das Fundament wäre für mich zum Beispiel, Gott gibt's. Das wäre das eine.
Ach so, okay.
Das zweite ist, wo ich für mich sicher bin, dass Jesus lebt. Dass der Kreuzestod keine Theorie ist, sondern dass es tatsächlich Realität ist. So, das ist so mal ein Fundament. Jetzt kann ich aufbauen, ne? Ohne dass mir irgendeiner sagt, Oh, aber Meierhöfer, da muss man die Ziegel nehmen oder ein Haus, das muss so und so aussehen und so. Das ist ja dann mein Job und meine Aufgabe. Mhm. Aber das Fundament, da denke ich, ich für mich, wenn es um Glauben geht, sehe ich das so als ein Fundament an Gott, klar, Jesus, Sohn Gottes, geboren, auferstanden, also geboren, gestorben, auferstanden, das Glaubensbekenntnis der evangelischen Kirche und ja, auch Ewigkeit.
Ich glaube, also ich nähe mich dem an, also ich mag das für mich selber herauszufinden und selber die Erfahrung zu machen, dass es stimmt und dass es so ist. Und dann kann ich das als meine eigene Wahrheit annehmen und aussprechen. Und manche Sachen, die vielleicht wahr sind, kann ich noch gar nicht so sagen oder für mich als Wahrheit anerkennen oder annehmen, weil ich das nicht erlebt habe oder weil es für mich irgendwas Abstraktes ist, wo ich sage, jetzt muss ich beweisen für mich, dass es wirklich Wahrheit wird. Hm. Das meine ich, glaube ich, auch so ein Stück mit so einer Entdeckungsreise. Also den Glauben oder das, was in der Bibel steht, zu entdecken und dass es etwas mir zu sagen hat, was es halt in meinem Leben spricht. Sonst kann ich auch ein anderes Buch nehmen. Und also das ist einfach nur ein Buch und das sind einfach nur Wörter. Und wenn das irgendwie kein Leben bekommt, dann kann ich damit nichts anfangen. Und ich glaube, dass ich in einem Prozess bin, wo ich vieles in Frage stelle oder auf den Prüfstand stelle und gucke, ob ich die... wie soll ich das erklären? Und dem die Chance gebe, dass es eine Wahrheit für mich werden kann. Genau, Fundament. Also ich will Gott annehmen oder ich glaube, ich glaube, dass es so sein muss, wie es in der Bibel steht, aber es muss sich für mich wie auch, also ich habe vorhin mit den Schlüsseln geredet, ne? Also dass es wie so aufgeschlossen werden muss und dann für dich eine Wahrheit wird oder eine Erkenntnis.
Ja, das kann ich verstehen.
Ja.
Ist auch nachvollziehbar.
Ja. Genau, das ist der Gegensatz zu dem, was früher war. Ich habe einfach geglaubt und ich habe einfach gemacht, ohne dass ich selber großartig einen Bezug zu dem hatte, was ich eigentlich erzählt habe oder was ich als Wahrheit gesagt habe.
Das finde ich sehr cool, dass du da so offen drüber sprichst, weil ich glaube, dass das nicht selten vorkommt. Mhm. Aber man muss das ja auch mal ansprechen, ne? Dass es eine Entdeckungsreise ist, so wie du sagst, oder ein für sich aneignen. Sonst, ich meine, wie sagtest du, wenn du da in diesem Ort, Dorf, irgendwas, Reichenbacher Kammerorchester geblieben wärst, ja, dann wärst du wahrscheinlich auch heute noch in der Gemeinde.
Ja, ich hätte mich da wahrscheinlich die ganze Zeit...
Hättest 12 Kinder und einen VW-Bus.
Oh.
Oder so. Ne? Also es ist, aber dein Weg ging anders.
Der wäre anders verlaufen, das auf jeden Fall.
Ja. Klar, das kommt so raus. Du hast für dich beschlossen zu sagen, ich will mich aufmachen, die Wahrheit zu erkennen. Für mich.
Vielleicht kann man das so ausdrücken, ne? Ich nehme nicht alles an, ich glaube nicht alles, ich mache nicht alles zurecht, ich prüfe das für mich. Und
machst du das in jedem Bereich des Lebens?
Da, wo es einem bewusst wird. Ich glaube, vieles läuft unbewusst ab, aber da, wo... Also ich glaube, ich bin ein Mensch, ich kann Sachen... Die Sachen müssen für mich wahr werden, damit die für mich... Also die müssen logisch für mich sein, damit ich die annehmen kann. Und wenn es nicht ist, dann kann ich das nicht annehmen. Wenn ich wo nicht hinterstehe, kann ich damit nichts anfangen.
Sehr
kann
cool.
Das für andere so sein, ich kann das so stehen lassen, aber es ist für mich nicht so, tut mir leid, aber vielleicht komme ich nochmal irgendwann dahin, aber es ist im Moment nicht meine Wahrheit oder nicht meins, was ich vertreten kann. Also
ich bin schon gespannt auf die Fortsetzungsfolge mit der Anne Röschel in Super Fromm, Teil 2 irgendwann. Da gibt es die Sendung schon gar nicht mehr, das Podcast und super Video und Super Fromm. Ich habe aber noch drei Fragen.
Ja.
Erstmal vielen Dank für das Gespräch, das ist echt, danke für die Offenheit, das ist wirklich sehr, sehr bewegend.
Ja.
Gibt es ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen hast und wie heißt es?
Nee, also sondern mehrmals.
Ja, das ist klar. Ein Buch, das du mehrmals gelesen hast.
Komplett durch?
Ja, klar.
Gibt es ein Buch, was ich mehrmals, ich lese nicht viele Romane.
Sondern?
Eher themenbezogene Bücher.
gibt richtige Ernährung jenseits der 65. Was? Workout nach dem Workout.
So eine,
Yoga für Freiwillige.
In diese Bücher, das sind ja so Arbeitsbücher, da guckst du rein und dann
weißt du Bescheid.
Sagst du so, ja, okay, fürs nächste Thema gucke ich nochmal rein.
Okay.
Vielleicht PS, ich liebe dich. Das ist ein Roman, ich glaube, den habe ich öfter gelesen.
Von?
Das
ist nicht meine Welt.
Nee, von, wer hat denn geschrieben? Ich kann es dir gar nicht sagen.
Schneide ich raus.
Ja.
Okay. PS, ich liebe dich. Komm, hier, wir sind doch hier völlig.
Ja, willst du gucken?
Ne, das ist natürlich, gucke ich.
Aber es gibt auch ein Buch, was ich auf jeden Fall nochmal lesen werde. Ja. Das heißt, aber das ist wirklich auch ein christliches Buch. Gott ist gut. Das ist von Bill Johnson. Von Bill Johnson.
Okay.
Also mich hat das Thema einfach beschäftigt, weil ich das nicht glauben konnte, dass Gott gut ist. Aber wenn der ein Buch schreibt mit diesem Titel, dann will ich wissen, was der zu sagen hat. Und deswegen habe ich das gelesen und war sehr überrascht.
Jetzt habe ich natürlich einen Film.
Wer ist
Hilary Swank.
Ja, die spielt da mit, genau.
Aber
den habe ich so oft geguckt, den Film.
Ja?
So oft.
Mhm. 2008, also der ist schon etwas älter.
Mhm.
Es war die ganz große Liebe.
Das war die
ganz der stirbt.
Ja, der stirbt.
Und dann kommt eines Tages ein Brief in Gerrits Handschrift.
Ja, das ist so romantisch.
Oh, aber jetzt möchte ich doch noch ich möchte doch noch den Autor wissen.
Boah, das ist...
Von Cecile Ahern.
Ach ja, dann war die
Orange das. Cecile. Okay, aber dann haben wir das auch geklärt. Und zwar in der Sendung. Und wir kommen zur nächsten Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Ach, interessant. Ich glaube, ich versuche anzunehmen, was da ist, und aus dem, was da ist, was zu machen. Das ist, glaube ich, etwas, was mich die letzten 5 Jahre geprägt hat. Das reicht doch eine, oder?
Ja, ich höre dir zu. Wenn nichts mehr kommt, das ist was, wo ich einfach unkommentiert lasse. Alles gut.
Ja, aus dem, was man hat, was zu machen.
So. Letzte Frage. Wenn du in einem beliebigen Ort ein riesiges Plakat aufstellen dürftest, das ist eine coole Frage, echt, mit einem Inhalt, den du bestimmst, was würde auf dem Plakat stehen?
Warte. Ja, da würde, also ich male, ne? Also da würde ein kleines Kind sein mit einem mit einem Regenschirm, der ganz bunt ist. Und vielleicht würde man einen Regenbogen sehen, eine Sonne und Regen. Und der springt in einer Pfütze und da würde stehen, liebe das Leben.
PS, ich liebe dich. Nee, Entschuldigung, liebe das Leben.
Liebe das Leben.
Malst du?
Schon mal. Ich kritze. Das ist nicht mal, das ist kritzeln.
Schon klar.
Also ich kann nicht so zeichnen, ich könnte zu keine Porträts oder so was, aber hier mal so.
Wir veröffentlichen die Aussage, die Kriterien gestellt. Wir veröffentlichen die Aussage immer auf der Homepage. Also bis zum nächsten. Es gibt ja jede Woche, jeden Montag den Podcast, und auf der Homepage gibt es dann eine Woche lang dieses Plakat mit dieser Aussage.
Ach, wie schön. Das ist cool.
Gell?
Liebe das Leben.
Ja. Also ich bitte dich, wenn es für dich passt, dass du das kurz runterkritzelst.
Ich soll jetzt hier mal...
Nein, jetzt. Das wird dann doch ein
in meinem Kopf ist es voll schön, aber ich kann das nicht so malen, wie es in meinem Kopf ist. Du kannst eine Collage machen. Ich kann eine Collage machen.
Das ist mir egal, was du machst. Auf jeden Fall kommt das auf die Homepage. Aha, okay. Ihr könnt es jetzt dann sehen. Also wenn der Podcast online ist, dann habt ihr auch das Bild von der Anne. Auf der Homepage, auf der Startseite, ist dann dieses Plakat. Und ist eine Woche drauf. Und meistbietend versteigert. Aber das ist cool. Anne, das war echt toll.
Ja.
Vor allem so ehrlich. Und das finde ich gut, weil wir machen hier nicht die Happiness All Over Show, sondern wir sprechen über das Leben und dein Leben ist so. Und ich wünsche dir total, dass dein Leben entdeckungsreich weitergeht und dass du irgendwann Punkte abhaken kannst, die dann von dir durchdacht sind. Nächsten Montag gibt es die nächste Folge von Super Fromm. Ihr könnt den Kanal abonnieren, klar, oder den Newsletter, dann werdet ihr auch informiert, dass und welche Reaktionen es eventuell auf diese oder jene Sendung gab. Oder wie gesagt, ihr abonniert den Kanal und werdet immer informiert, wann kommt die nächste Folge. Ist aber leicht zu merken, jeden Montag eine neue Folge von Super Fromm. Und bis dahin, bleibt Super Fromm.